Jetzt den Predigttext lesen aus dem Buch Hagai. Und ich lese dort aus dem zweiten Kapitel die Verse 1 bis 9. Hagai 2, die Verse 1 bis 9. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Hagai folgendermaßen. Sage doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Heerschar. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Wir wollen gemeinsam beten.
Einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Wir wollen heute Fortsetzung machen in der Betrachtung des Buches des Propheten Hagai. Hagai, der Prophet der Erweckung. Heute der dritte Teil. Der vierte und letzte Teil wird dann heute in 3 Wochen uns beschäftigen. Also heute in 3 Wochen der vierte und letzte Teil, die dritte und vierte Botschaft. Und heute wollen wir uns mit der zweiten Botschaft des Propheten Hagai beschäftigen. Die Gliederung des Buches Hagai ist ja ganz einfach. Ihr erinnert euch vielleicht, Hagai richtet die ihm anvertraute Botschaft in 4 prophetischen Predigten aus. Und am Anfang jeder Predigt steht ihr Datum. Wir können den Anfang jeder Predigt so ganz einfach entdecken. Und ich habe ja einen Zettel ausgeteilt, da könnt ihr dann nochmal reingucken. Und da seht ihr dann die Daten in unseren Kalender übertragen, dieser 4 Predigten, wie schnell in wie kurzer Abfolge das alles geschieht, was wir hier im Propheten Hagai finden. In der ersten Botschaft ging es um den Aufruf zum Tempelbau. 15 Jahre hatte nach einem kurzen, guten Anfang die Bautätigkeit geruht, ist es nicht mehr weitergegangen. 15 Jahre Stagnation, Stillstand. Und dann war die Zeit gekommen, der Herr redete und sagte, ist es für euch an der Zeit, für eure eigenen Häuser unterwegs zu sein, während mein Haus verwüstet und öde da niederliegt? Macht euch auf, baut mein Haus und ihr werdet sehen, dass dann auch wieder Segen in euer Leben, in eure Häuser kommt. Und das Wunder geschieht, wir lesen, der Herr erweckte den Geist, der Führer des Volkes und des Volkes. Er erweckte ihren Geist, er hat sie aufgeweckt, wach gemacht, dass sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn. Und diese Erweckung brauchen auch wir immer wieder neu, dass der Herr uns so aus dieser Tranigkeit und dieser Müdigkeit, Schläfrigkeit, Faulheit, dass er uns da wieder rausholt, manchmal auch aus diesem Entmutigtsein, uns rausholt, unseren Geist neu erweckt, dass wir kommen und dem Herrn zur Verfügung stellen, um an diesem geistlichen Tempel der Gemeinde mitzuarbeiten, der heute dran ist, dieses Bauprojekt Gottes für heute. Das war die erste Botschaft und diese wunderbare Umsetzung dieser ersten Botschaft, dass tatsächlich das Wort nicht leer verhallte, sondern es Widerhall fand und es zur Tat, zum Glauben, zur Umsetzung kam. Und jetzt in der zweiten Botschaft befinden wir uns 7 Wochen nach der ersten Botschaft und 4 Wochen nach der Wiederaufnahme der Arbeiten. Und warum sendet Gott diese zweite Botschaft? Na, er sendet sie, weil er merkt, denen geht ja schon wieder die Luft aus. 4 Wochen, nachdem sie angefangen haben, ist schon wieder der erste Hänger. Die erste Euphorie ist weg und die erste Frustration tritt ein, wenn man sieht, ja, es geht so langsam und so klein vorwärts und kam schon wieder diese Ernüchterung, die Euphorie weicht und Entmutigung will wieder Raum greifen. Und da sendet der Herr wieder seinen Propheten Haggai zu dieser zweiten Botschaft. 4 Wochen hat's gereicht. Dann war hier die Boosterimpfung des Wortes Gottes dringend nötig. 4 Wochen. Und so brauchen wir das auch immer wieder. Neu, dass der Herr uns ermutigt. Wir sind so vergesslich und wir sind so schnell zu entmutigen. Wir sind so kleine Würmer. David sagt einmal, ich bin ein Wurm und kein Mann. Ein Wort, mit dem ich mich schon immer sehr identifiziert habe. Ja, kleine Würmer sind wir. Und immer wieder darauf angewiesen, dass der Herr hineinredet und hineinwirkt in unser Leben, uns neu anspricht und ermutigt. Und darum geht's hier in der zweiten Botschaft. Ihr habt angefangen, lasst euch nicht entmutigen, macht weiter. Diese zweite Botschaft lässt sich in 2 Abschnitte gliedern. Der erste Abschnitt, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5, Ermutigung zum Weiterbau. Und dann der zweite Abschnitt, die Verse 6 bis 9, auch Ermutigung, aber diesmal durch den Ausblick auf die kommende Herrlichkeit des Tempels. Also wir sehen hier auch an diesem Text, an dieser zweiten Botschaft, das prophetische Wort schenkt uns als erstes Durchblick. Durchblick. Wer ist übrig geblieben, der das Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Ja, Durchblick. Eigentlich, was wir machen, was wir tun, was wir können, ist nichts. Sich nicht täuschen zu lassen von Kulissen, von falschem Selbstvertrauen. Ja, Herr, wir stehen vor dir mit nichts. Das prophetische Wort gibt Durchblick. Das ist das Erste. Und dann führt aber, wo dieser Durchblick von Gott kommt, bleibt nicht dabei stehen, auch was sind wir für arme Tröpfe, wir können nichts, wir sind nichts, wir werden nichts und bleiben wir am Boden liegen. Nein, das Zweite, was jetzt immer kommt und wo Gott uns hinführen möchte, vom Durchblick zum Aufblick. Und darum kommt die Ermutigung des Herrn, indem er sagt, ich bin mit euch. Und mein Wort, das ich mit euch festgemacht habe und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht, macht euch an die Arbeit. Also vom Durchblick zum Aufblick, das ist der zweite Schritt in dieser zweiten Botschaft. Und dann der dritte Schritt, dass der Herr zeigt, schaut mal, was aus diesem winzigen, kümmerlichen, unscheinbaren Anfang, was aus dem einmal werden soll. Was für eine Herrlichkeit ich einmal schenken werde. Wie groß, wie herrlich, wie wunderbar das am Ende einmal sein wird. Also, da kommt jetzt das Dritte dazu. Durchblick, dann der Aufblick und dann einfach auch der Ausblick. Jawohl, das ist das Ziel, da kommt's hin, dafür hat sich Gott verbirgt. So herrlich, so wunderbar, so großartig wird's am Ende werden. Und dazwischen gibt's Kämpfe, dazwischen gibt's Arbeit, dazwischen gibt's Anfechtungen, dazwischen gibt's Leiden, ja. Aber wir wissen, auf welches Ziel wir hin unterwegs sind. Und dass er sich dafür verbürgt hat, dass er mit uns und mit seiner ganzen Schöpfung dieses Ziel erreichen wird. Dafür ist Jesus gestorben, dafür ist Jesus der Bürge. Und in dieser frohen Gewissheit können wir unterwegs sein. Das ist die zweite Botschaft, ganz kurz und prägnant zusammengefasst. Aber wir gehen jetzt noch ein bisschen genauer hinein in den Text. Vers 1 beginnen wir, Kapitel 2, Vers 1. Im 7. Monat Am 21. des Monats geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Also nochmal, diese zweite Botschaft ergeht 7 Wochen nach der ersten Botschaft und 4 Wochen nach der Wiederaufnahme der Bauarbeiten. Das können wir an dem Datum erkennen und festmachen. Dieses Datum hat aber noch einen anderen, ganz interessanten Aspekt. Im jüdischen Festkalender ist es der letzte Tag des 7-tägigen Laubhüttenfestes. Und da machen wir jetzt eine erstaunliche Beobachtung. Die erste Botschaft, die erfolgte zum Neumondfest nach 4. Mose 28, 11 bis 14. Und diese zweite Botschaft, die erfolgt zum Abschluss, zum Höhepunkt des Laubhüttenfestes. Gott wählt für sein Reden also Zeitpunkte, wo sich sein Volk versammelt. Zum einen natürlich deshalb, weil dann möglichst viele Menschen versammelt waren, klar. Zum anderen aber auch, weil diese von Gott angeordneten Festzeiten ganz bewusst von Gott gegeben und dazu bestimmt waren und sind, sich zu ihm hin zu versammeln und seine Gegenwart zu suchen. Das beschreibt er richtig in 3. Mose 23, wo er Israel diese Feste gibt. Es sind meine Feste, es sind die Feste, wo ihr euch zu mir hin versammeln sollt, wo ihr mich suchen sollt, wo ihr mich preisen, anbeten, loben sollt. Darum geht's. Gott liebt es. Gott liebt es, wenn sein Volk des Alten und des Neuen Bundes sich zu ihm und um ihn versammelt, um seine Gegenwart zu suchen. Das liebt Gott. Und das gilt auch für die neutestamentliche Gemeinde. Und das drückt sich schon in dem Namen aus, mit dem die Gemeinde des Neuen Testamentes im Griechischen bezeichnet wird. Das griechische Wort für Gemeinde lautet Ekklesia. Ekklesia. Und dieses Wort Ekklesia, Eck, aus, heraus und Kläsis, der Ruf, dieses Wort Ekklesia bedeutet die Herausgerufene. Die Gemeinde ist also die Herausgerufene. Gemeint ist damit eine Anzahl Menschen, die aus einer allgemeinen Gruppe von Menschen herausgerufen und, ganz wichtig, zusammengerufen werden. Im politischen Sinn gab es diesen Begriff der Ekklesia auch im politischen Gemeinwesen damals. Und dort meint dieses Wort die Volksversammlung der Vollbürger. Da wurde dann also alle, die dieses Bürgerrecht hatten in einer Kommune, im Land, in einer Stadt, die wurden zusammengerufen zu einer Versammlung. Und das nannte man im politischen Raum auch die Ekklesia. Die Gemeinde ist also ihrem Namen und ihrem Wesen nach die Herausgerufene und die Zusammengerufene. Ganz wichtig. Herausgerufen, das heißt aus dieser Welt herausgerufen, aus dem Lebensstil, aus der Art, dem Denken, der Prägung dieser Welt herausgerufen. Aber dann nicht vereinzelt herausgerufen, da ist einer, sondern jetzt als zweites eben auch zusammengerufen. Ekklesia heißt die Herausgerufene und die Zusammengerufene. Von Anfang an waren deshalb die Versammlungen der Gemeinde die Mitte ihres geistlichen Lebens. Von der Urgemeinde heißt es in Apostelgeschichte 2, 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und hier wird jetzt vor allem das gemeinsame Leben der Gemeinde geschildert. Die Versammlungen, das Zusammenkommen, die Gemeinde waren gekennzeichnet durch die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft miteinander, das Brechen des Brotes und das gemeinsame Gebet. Und ausdrücklich wird gesagt, sie verharrten darin. Das klingt ja schon fast nach Sturheit. Sie verharrten darin. Das heißt, sie ließen es sich nicht nehmen. Sie blieben darin. Eine Botschaft, die im Corona-Zeitalter ganz besondere Bedeutung hat. Wir haben es ja hier klipp und klar gesagt, die Impffrage ist keine per se geistliche Frage. Aber das Zusammenkommen der Gemeinde, das ist eine Kernfrage des geistlichen Lebens. Und deshalb hat es mich so glücklich gemacht, dass wir das gehalten haben, verharrt haben darin, mit der ganz kurzen Ausnahme zu Beginn, die ganze Zeit über. Und ich bin wirklich traurig, richtig traurig, dass es so viele Gemeinden gibt, die einfach ihr Zusammenkommen über Monate eingestellt haben aus Angst vor dem Virus. Oder Gläubige, die über Monate hinweg keine Versammlung mehr besucht haben aus Angst vor dem Virus. Wir verkennen die Bedeutung der geistlichen Dimension, nehmen sie nicht ernst genug und werten die körperliche Dimension des Coronavirus, wir haben ja darüber viel gesprochen, werten sie so auf, dass sie wichtiger, größer, bedeutsamer ist als das, was geistlich die Mitte der Gemeinde ist. Also Lob und Dank, dass der Herr uns das hier so erhalten hat. Ich buche das nicht irgendwie als, was sind wir toll, sondern das ist für mich eine Gnade und wirklich auch eine echte Traurigkeit, dass das bei so vielen einzelnen Geschwistern oder auch anderen Gemeinden so nicht war. Also das ist meine Sturheiten verharren. Das ist göttlich, das ist geistig. Dabei dürfen wir bleiben. Sie verharrten darin, ließen es sich nicht nehmen. Und die Versammlung der Gemeinde steht dabei unter einer großen Verheißung, die auch schon für ganz kleine Versammlungen gilt. Matthäus 18, Vers 20, da spricht unser Herr, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Manchmal, wenn meine Frau oder ich aus bestimmten Gründen nicht in einer Gemeindeversammlung sein können, dann fragen wir dann manchmal, weiß ich, unsere Söhne oder uns gegenseitig, wie war's denn und na, wer war denn da? Und da ist mir aufgegangen bei dieser Frage, wer war denn da? Was eigentlich die erste, die wichtigste Antwort, wenn wir nach den Versammlungen fragen, wer war denn da? Wer war denn da? Jesus war da. Jesus war da. Das wird uns hier verheißen. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ist das was Besonderes? Ist Jesus nicht überall? Ja, Jesus ist überall. Es gibt keinen Ort, wo Jesus nicht wäre. Deshalb können wir Jesus auch überall begegnen. Dafür brauchen wir keine geweihten Orte, keine Kirchen oder Kathedralen. Und dennoch wird an diesem ausdrücklichen Wort Jesu deutlich, die Versammlung seiner Kinder steht unter der besonderen Verheißung seiner Gegenwart. Und es ist keine Mystifizierung, sondern eine konkrete Verheißung, Zusage Jesu. Und wenn der Herr das sagt, dann will er damit mehr sagen als nur ich bin da. Denn das ist ja im Prinzip ja überall. Nein, diese Zusage, ich bin mitten unter euch, umfasst die Zusage seiner besonderen Gegenwart, die Zusage seines besonderen Wirkens und Redens durch sein Wort, durch den Heiligen Geist. Wenn Jesus sagt, ich bin mitten unter euch, dann meint er als der Wirkende, als der Redende, als der Segnende.
Ja, und dann sagst du vielleicht manchmal auch, manchmal sitze ich da und irgendwie merke ich das gar nicht. Ja? Wir leben aus Glauben. Wir leben aus Glauben. Und in Hebräer 4, Vers 2, ganz wichtige Stelle, da heißt es einmal, dass das Wort Gottes, das Wort der Verheißung, damals dem Volk Israel nichts nützte, weil es nicht mit dem Glauben verbunden war. Aha. Es bedeutet immer wieder, die Verheißungen Gottes, die müssen sich mit dem Glauben verbinden, damit sie diese Wirksamkeit, diese Lebendigkeit und die Erfahrung in unserem Leben auch bewirken. Also, wenn wir in die Versammlung gehen, dann mit diesem inneren Glauben zum Herrn, Herr, du hast gesagt, du bist da als der Wirkende, der Redende, der Segnende und das glaube ich und das packe ich und da bitte ich dich, Herr, rede auch zu mir, begegne auch mir an irgendeiner Stelle. Also, das Zusammenkommen der Gemeinde ist wichtig. Und deshalb lesen wir in Hebräer 10, 24 bis 25, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist. Aha, gibt da so schlechte Sitten, die können einreißen im Leben. Und damals, schon damals gab es Leute, bei denen ist es zur Sitte geworden, dass sie das Zusammenkommen der Gemeinde versäumt haben. Da haben die auch gar nichts mehr bei gedacht. Das hat sich eingerissen und das war dann so. Also, lasst uns unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr. Je mehr ihr den Tag herannahen seht, das ist es doch. Wir merken doch, wir gehen auf den Tag seines Kommens zu. Und da sollen wir uns nicht einbunkern und irgendwelchen anderen Dingen hier unsere Lebenszeit widmen, sondern uns konzentrieren und da zusammenkommen, wie er ist, unter seinem Wort. Das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Jawohl, das gibt nochmal einen extra Schub. Von der Urgemeinde lesen wir in Apostelgeschichte 2,46, dass sich die Gläubigen täglich versammelten. So ist Gemeinde mal gestartet. Die haben sich täglich versammelt. Das bekommen wir heute nicht mehr hin. Doch bei allen begründeten Einschränkungen des Einzelfalls, durch Beruf, jawohl, durch Alter, jawohl, bei allen begründeten Einschränkungen des Einzelfalls, sollte uns doch im Grundsatz die Versammlung zum Gottesdienst, zur Bibelstunde, zum Hauskreis im Regelfall möglich sein. Auch dies ist oft eben eine Frage der Priorität. Und für diese Priorität ist es vielleicht hilfreich, wenn wir uns wieder mal bewusst machen, welche Bedeutung das Zusammenkommen seiner Kinder für unseren Herrn hat. Jesus hat versprochen, dabei zu sein. Und dann wollen wir doch, soweit es an uns liegt, auch dabei sein. Also wisst ihr, wenn wir wüssten, dass Jesus körperlich an einem Mittwoch bei uns in der Gemeinde ist oder am Sonntag, mir ganz egal, wenn wir das wüssten, heute kommt Jesus, heute ist Jesus da. Na, da würden wir doch hier sein. Oder gibt es irgendeinen unter euch, der, wenn wir wüssten, heute ist Jesus, heute kommt Jesus, der dann nicht da wäre? Und jetzt müssen wir im Glauben, weil wir im Glauben leben und nicht im Schauen, müssen wir jetzt begreifen lernen. Jesus ist da, aber nicht körperlich, sondern durch seinen Heiligen Geist. So hat er es versprochen. Das nehme ich ernst, das glaube ich. Von Jesus selbst lesen wir übrigens in Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Gewohnheit. Das klingt in unseren Ohren nicht gut. Doch von Jesus lesen wir, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge, das damalige Versammlungshaus der Juden. Es gibt also auch gute Gewohnheiten, die hilfreich sein können. Wir müssen nicht mehr jeden Sonntag darüber nachdenken, ob wir in die Versammlung gehen. Wir dürfen dies in guter Gewohnheit tun. Diese Entscheidung haben wir grundsätzlich getroffen, als wir uns für die Nachfolge Jesu entschieden haben. Das gehört zum Gesamtpaket der Nachfolge. Ich bin nicht jeden Sonntagmorgen in mein Bett, fühle meinen Puls und sage, wie geht's uns denn heute? Reicht's denn zur Gemeinde oder nicht? Wenn man alt ist und krank, ganz was anderes. Darüber rede ich jetzt nicht. Aber im Grundsatz,
ach, heute schlafe ich immer noch ein bisschen.
Ja, könnte ich auch jeden Sonntag machen. Na klar, logisch. Mein Fleisch sagt auch, da rede ich noch mal rum. Klar, logisch. Aber diese Entscheidung, die treffe ich nicht jedes Mal neu. Die habe ich getroffen. Das gehört zum Gesamtpaket der Nachfolge Jesu. Und dann gehe ich auch mal aus Gewohnheit, wenn ich mit einmal gar keine Lust habe, gehe ich trotzdem und merke dann wieder, wow, wie toll ist es, dass ich unter seinem Wort sein kann. Früher bin ich aufgewachsen mit dem Satz, Appetit kommt beim Essen. Hat bei mir angeschlagen, stimmt. Aber natürlich sollen wir nicht nur aus Gewohnheit, sondern mit innerer Freude in die Versammlung gehen. David singt im Psalm 122, Vers 1, ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Und gleich gesagt, komm ich mit. Und diese Freude wünsche ich uns wieder ganz neu, denn sie ist Ausdruck einer geistlichen Erweckung. Aber wenn die Freude mal fehlt, dann tun wir es eben der Gewohnheit nach. Lieber so als gar nicht. Hauptsache, wir tun es und Gott wird es segnen und die Freude wird wieder ganz neu in uns wachsen. Also, auch dieses Datum der zweiten Botschaft Gottes durch Haggai ist kein Zufall, sondern ganz bewusste Zuordnung Gottes. Gott spricht in der Versammlung seines Volkes. Er ist mitten unter seinem Volk. Was ist nun Inhalt dieser zweiten Botschaft? Wir lesen in Haggai 2, Vers 3. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Seit 4 Wochen ist das Volk wieder dabei, am Tempel zu bauen. 4 Wochen liegt der Neuanfang erst zurück. Doch der Blick auf das Ergebnis dieses Neuanfangs ist ernüchternd, ja geradezu frustrierend. Was man sehen kann, ist so klein und unscheinbar, so gut wie nichts. Der Fortschritt ist minimal, das Ergebnis enttäuschend. Das ist nichts und das wird nichts. Und schon gar nicht im Vergleich mit dem, was früher war. Nichts im Vergleich zu diesem herrlichen Tempel Salomos. Und da gab es welche, die haben den noch gekannt. Die sehen diesen herrlichen Tempel aus der Vergangenheit und jetzt sehen sie die Kümmerlichkeit der Gegenwart. So enttäuschend dieses Nichts im Blick auf die aktuelle Realität auch sein mag. Dieses Nichts entspricht den Baugesetzen Gottes für sein Volk, für sein Reich und für seine Gemeinde. Wir lesen in der Bibel, dass an so vielen Stellen das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, winzig klein. Die Speisung der 5000 begann mit 5 Broten und 2 Fischen, so gut wie nichts. David zog in den Kampf gegen Goliath mit 5 Steinen, so gut wie nichts. Gideon sagt bei seiner Berufung, meine Truppe ist die kleinste in ganz Israel. Mose sagt, ich kann nicht reden, such dir jemand anders. Jeremia sagt, ich bin zu jung, bei mir bitte nicht. Und sie hatten alle recht mit ihren Einwänden, das stimmte. Aber erkennen wir die geistliche Gesetzmäßigkeit dahinter? Das Nichts ist Gottes liebstes Baumaterial. Das Nichts ist Gottes liebstes Baumaterial. Im Hebräer 11 lesen wir, dass alles das, was geworden ist, aus Nichts geworden ist, nur durch sein Wort. Bei Gott beginnt alles mit so gut wie nichts. Und wir lesen das für die Gemeinde zugespitzt in 1. Korinther 1, 28 bis 29. Das Unedle der Welt und das Verachtete in den Augen der Welt hat Gott auserwählt. Das, was in den Augen der Welt und in den eigenen Augen wohl auch noch völlig zu Recht, das, was nichts ist, das hat Gott auserwählt. Das, was nichts ist, damit er das, was ist und was meint, etwas zu sein, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme, jeder Selbstruhm ausgeschlossen ist. Also, hier sitzt die Versammlung der Nichtse. Wer sind die Nichtse? Und das ist Gottes liebstes Baumaterial. Warum? Weil diese Nichtse hoffentlich nicht sagen werden, schau mal, was ich da hingekriegt habe, was aus mir geworden ist, was ich für ein Glaubensheld bin. Nein, werden immer sagen, mit Paulus, ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade, durch nichts sonst. Wir stehen also mit den Juden damals beim Tempelbau in einer Reihe der Frustrierten und Angefochtenen. Ja, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen, ist so gut wie nichts. Und deshalb müssen wir mit den Augen des Glaubens sehen lernen. Römer 4, Vers 17 steht von Abraham. Abraham glaubte an einen Gott, der das Nichtseiende ruft. Das ist derselbe Ausdruck vom Korintherbrief. Der das Nichtseiende ruft, als ob es da wäre. Hebräer 11, Vers 1. Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. 2. Korinther 5, Vers 7, dieser Grundsatz für die Gemeindezeit, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Großes Missverständnis heute im Raum der Gemeinde. Wir wollen immer schauen, 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 sehen. Apostel Paulus sagt, heute gilt, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. So hart der aktuelle Zustand des Tempels auch insbesondere für die Augen derer sein mag, die den Tempel Salomos in seiner früheren Herrlichkeit gesehen haben. Jetzt braucht es den langen Atem des Glaubens zum Weitermachen. Interessant. Dasselbe Problem bestand bereits bei dem Baubeginn 15 Jahre zuvor, bei der Grundsteinlegung. Da haben sie ein Riesenfest gefeiert, als sie so die ersten drei Steine in die Erde versenkt haben. Das war ein Riesenfest. Wir lesen es in Esra 3, 11 bis 13. Wir spulen also ganz kurz mal 15 Jahre zurück, Grundsteinlegung. Und da lesen wir, sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchze mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn, wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus, den Tempel Salomos, noch gesehen hatten, weinten. Während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte, sie weinten mit lauter Stimme. Viele, andere aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, sodass niemand vom Volk am Ende vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Also bei der Grundsteinlegung des Tempels genau dieselbe Situation. Da gab es auch schon zwei Gruppen, deren Stimme laut zu hören war. Die eine Gruppe weinte, weil sie auf das schauten, was sie verloren hatten. Die andere Gruppe jauchzte, weil sie auf das schauten, was Gott angefangen hatte zu tun. Die eine Gruppe sah zurück. Die andere schaute nach vorn. Die einen sahen die Schwierigkeiten, die anderen die Möglichkeit. Die einen äußerten ihre Bedenken, die anderen ihren Glauben. Die einen sahen auf sich selbst, die anderen sahen auf Gott. Und so kam es bei der Grundsteinlegung des Tempels zu einem Kampf der Stimmen, zu einem Wettstreit zwischen Weinen und Jauchzen. Zu welcher Gruppe gehören wir? Wenn es um den geistlichen Weiterbau der Gemeinde geht, sind wir Menschen, die andere ermutigen oder die andere entmutigen? Wie sieht denn nun hier die Ermutigung Gottes aus? Wir lesen in Haggai 2, 4 bis 5. Sei stark, Zerubabel. Sei stark, Jeschua. Seid stark, alles Volk des Landes, und arbeitet. Denn, jetzt kommt die Begründung, denn, erstens, ich bin mit euch, spricht Jahwe, der Herr der Herrscher. Und zweitens, das Wort, das ich mit euch festgemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Der Herr fordert also zunächst die Leiter und dann wieder das ganze Volk dazu auf, stark zu sein und zu arbeiten. Und dafür gibt er ihnen zwei Zusagen, die mit einem begründenden Denn eingeleitet werden. Ich habe mir dieses Denn in der Bibel unterstrichen, denn das ist der Grund dafür, dass wir Mut haben können und arbeiten können. Denn sie sollen stark sein und arbeiten, denn ich bin mit euch. Das Wort und der Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Die erste Zusage, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Das ist so ein Satz, den kann man mal, darüber kann man mal eine Stunde nur nachdenken. Was bedeutet das? Dass Gott uns sagt, ich bin mit dir. Das heißt, ich bin nicht gegen euch. Ich bin nicht gegen euch und ihr müsst auch nicht ohne mich ans Werk gehen. Ich bin auf eurer Seite und an eurer Seite. Ich bin mit euch. Das bedeutet in den eigenen Worten Gottes nach Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Vers 3. Ich bin Jahwe, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob. Haben wir wieder den Wurm. Du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht Jahwe. Dein Erlöser ist der Heilige Israels. Und das gilt Israel und das gilt auch uns. Doch oft fehlt uns genau diese konkrete Gewissheit, dass der Herr wirklich mit uns ist. Wir schauen uns an und eine innere Stimme sagt uns, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Gott mit mir ist. Gott hätte doch allen Grund, gegen mich zu sein. Ich habe so viel Dreck am Stecken. Im Blick auf uns selbst können wir einfach nicht glauben, dass Gott wirklich mit uns ist. Und deshalb hat Gott uns ein Zeichen gegeben. Matthäus 1, Vers 23, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt heißt, Gott mit uns. Also in Jesus hat Gott uns ein für alle Mal zugesagt, dass er mit uns ist. Das ist in Jesus die Überschrift über unserem Leben. Gott mit uns. Wenn wir Jesus als den Herrn und den Erlöser unseres Lebens angenommen haben, das ist natürlich wichtig, angenommen haben, dann ist er der Bürger für jede offene Rechnung unseres Lebens. Dann kann sich nichts mehr zwischen Gott und uns stellen. Wenn wir in Christus sind, dann steht es wie eine große Überschrift über unserem Leben. Gott mit uns. Und das ändert sich auch nicht jeden Tag. Sind wir in Christus, dann gilt uns jeden Tag, jede Sekunde unseres Lebens, Gott ist mit uns. Ein für allemal. In guten und in schlechten Tagen. In Zeit und Ewigkeit. Und gerade weil wir immer solche Probleme damit haben, dieses Ich bin mit euch, Gottes wirklich zu glauben, fügt Gott noch eine zweite Zusage hinzu. Das Wort, das ich mit euch festgemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Wort und Geist. Beides gehört zusammen. Wir brauchen beides. Leider hat sich im Raum der Gemeinde eine ungute Einseitigkeit entwickelt. Es gibt Wortgemeinden und Geistgemeinden. Wortchristen und Geistchristen. Die einen betonen das Wort Gottes, können aber mit dem Geist Gottes in der Praxis ihres Lebens wenig anfangen. Die anderen suchen ständig die unmittelbaren Erfahrungen des Geistes, sind aber im Wort Gottes nicht verwurzelt und gegründet. Und das eine ist so falsch wie das andere. Jede Einseitigkeit führt zu einem Mangel, nur jeweils an einer anderen Stelle. Und Gott hat uns beides geschenkt. Und deshalb wollen wir beides gleichermaßen festhalten und in beidem auch praktisch leben. In seinem Wort und in seinem Geist. Das Wort, das ich mit euch festgemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt. Dieses Wort hat Gott seinem Volk festgemacht. Es bleibt in seiner Mitte bestehen. Das bedeutet, dass diese Verheißungen Gottes für Israel fest sind und sich ganz sicher erfüllen werden. Das gilt für Israel und die Gemeinde gleichermaßen. Mich fasziniert dieser Ausdruck, Gott hat sein Wort festgemacht. Woran hat Gott sein Wort festgemacht? Woran? An sich selbst hat er es festgemacht. Wenn er sein Wort an irgendeiner menschlichen Dimension festgemacht hätte, wie fest wäre es dann? Na, überhaupt nicht fest. Die Lapprigkeit, die es nur vorstellbar ist. Und interessant ist, dass hier in Haggai 2, Vers 5 für festgemacht steht im Hebräischen ein Wort, das heißt schneiden. Gott hat sein Wort geschnitten. Jetzt stehe ich davor und frage mich bitte sehr, was um alles in der Welt bedeutet, dass er sein Wort geschnitten hat. Dann gucken wir nach in der Bibel, wo kommt denn dieses Wort nochmal vor? Und dann stellen wir fest, dasselbe Wort, was sich hier für festgemacht in Haggai 2, Vers 5 findet, dasselbe Wort findet sich im Hebräischen in 1. Mose 15, Vers 18. Und da merken wir auch, warum es schneiden heißt. Denn da hat Gott seinen Bund mit Abraham festgemacht. Und die haben das in aller Form gemacht, wie es damals üblich war. Sie haben Tiere auseinandergeschnitten, in zwei Hälften, die einander gegenübergelegt und einen Gang in der Mitte freigelassen. Und dann war es damals üblich, dass die Vertragsparteien beide durch diesen Gang hindurchgingen und damit bezeugten, wenn ich diesen Bund breche, mein Part nicht erfülle, dann soll es mir gehen wie diesen auseinandergeschnittenen Tieren. Und dann lesen wir, Gott ließ einen tiefen Schlaf auf Abraham fallen. Der war so tief, ist dasselbe Wort wie bei dem Schlaf Adams im Paradies. Tiefen Schlaf auf Abraham fallen. Das kam von Gott her. Das war nicht so, dass Abraham das verpennt hat, sondern es war von Gott ein Schlaf, der über Abraham geschickt worden ist. Und dann geht Gott in der Feuerflamme durch diese in zwei geschnittenen Tierhälften hindurch und schneidet diesen Bund. Und er macht ihn fest ausschließlich an sich selbst. Abraham, was hast denn du dazu gemacht?
Geschlafen.
Also weniger dazu beitragen, als die Sache zu verpennen, kann man doch eigentlich nicht, oder? Warum macht Gott das so? Weil Gott wollte, dass dieser Bund, den er mit Abraham schon lange vor dem Gesetz geschlossen hat, dass der bestehen bleibt, dass der erfüllt wird, dass der zur Vollendung kommt. Und dazu war es nötig, das nur festzumachen an sich selbst und nicht an uns. Wenn auch nur 1% an uns festgemacht ist, wird es an diesem 1% scheitern. Darum liebe ich diese Übersetzung im Hagai 2, Vers 5 für dieses Schneiden, was eigentlich wörtlich wäre, aber heute ja keiner verstehen würde. Er hat dieses Wort festgemacht, jawohl, festgemacht an sich selbst. Es wird uns nicht wieder weggenommen. Gott nimmt sein Wort nicht zurück. Und darum schreibt Paulus in Römer 11, 29, die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Und auch sein Geist nimmt Gott nicht zurück, wie noch im alten Bund, wo das dann immer wieder auch geschah bei Saul oder so. Nein, 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 auch sein Geist nimmt Gott nicht zurück. Auch hier gilt das Wort, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Neutestamentlich drückt Paulus das in 2. Korinther 1, ab Vers 20 so aus. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt,
also alle,
in ihm, in Christus, ist das Ja und deshalb ist durch ihn auch das Amen. Dieses Jawohl, so bleibt's, so wird's, Punkt, aus. Keine Diskussion mehr. Das ist das Amen. So viele Verheißungen Gottes es gibt in Christus, ist das Ja und das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und seinen Geist ins Herz gegeben hat als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Mama, du hast darauf hingewiesen heute, wir sind am Pfandhaus vorbeigefahren. Und das Pfand kann man wieder auslösen. Gib Gott uns den Heiligen Geist und sagt, dich löse ich aus. Am Tag, wenn ich komme, da gibt's nichts. Du wirst ausgelöst, du bleibst da nicht liegen. Ja, der Heilige Geist ist Unterpfand. Also, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Versiegelt von Gott. Und wir haben als Pfand für die noch ausstehende Erfüllung der Verheißung Gottes diesen Heiligen Geist bekommen und er bleibt in uns. 4 Monate später wird Gott durch Sacharja seinem Volk sagen, wir lesen das in Sacharja 4, Vers 6, 4 Monate später. Dies ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Und das gilt damals wie heute. Und deshalb bleibe am Netz des Starkstromes Gottes. Und schalte nicht auf den niedrigen Akkubetrieb deiner eigenen Möglichkeiten um. Seht mal, mein Laptop. Der ist jetzt nicht ans Stromnetz angeschlossen. Der läuft jetzt nur über Akku. Zu Hause habe ich ganz kleinen Stecker. Den stecke ich rein. Und in dem Moment, der Bildschirm wird hell und läuft und läuft und läuft. Und wenn ich den Stecker rausziehe, meinen Laptop vom Stromnetz trenne, dann geht er nicht sofort aus. Nein, aber er wird auf Anhieb dunkler. Er verdunkelt sich, er geht in den Sparmodus. Und dann läuft er noch eine Zeit lang und irgendwann ist der Akku leer, dann ist aus und vorbei. Versteht ihr es auch bei uns? Wir brauchen immer diese direkte Verbindung mit dem Herrn. Und wenn wir uns da mal ausklinken und dann so unseren eigenen Kram machen, ja, dann geht das Licht nicht gleich aus. Aber wir merken, ja, verdunkelt sich schon. Verdunkelt sich. Und wenn wir es nicht merken, die anderen merken es bestimmt. Es verdunkelt sich. Und irgendwann ist Akku leer. Da müssen wir immer in dieser Verbindung mit ihm bleiben. Ja, wie bleiben wir denn nun am Netz des Starkstroms Gottes? Den Heiligen Geist haben, tut jeder, der ein Kind Gottes ist. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann hast du den Heiligen Geist, dann haben wir ihn. Aber ob wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, das ist eine zweite Frage. Man kann den Heiligen Geist haben und doch nicht mit ihm erfüllt sein. Darum wird das immer betont in der Bibel. Und er wurde erfüllt mit Heiligem Geist. Da nimmt dieser Heilige Geist jetzt auch Raum ein im Herzen, im Leben eines Menschen. Und das ist der Weg. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Betrüge diesen Geist nicht. Dämpfe ihn nicht. Widerstehe ihm nicht. Alles Ausdrücke des Apostels Paulus. Sondern gib ihm Raum in deinem Leben. Höre auf seine leise Stimme. Folge seiner Leitung. Dann wirst du auch in deinem Leben die Wunder Gottes schauen. Also, im ersten Teil der zweiten Botschaft ermutigt Gott sein Volk zum Weiterbau, indem er Verheißungen schenkt. Ich bin mit euch. Mein Wort, das ich mit euch festgemacht habe, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Und im zweiten Teil dieser zweiten Botschaft gibt er dann Ermutigung im Ausblick auf die kommende Herrlichkeit des Tempels. Er sagt, jawohl, ab Vers 6, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde Himmel, Erde, Meer und das Trockene erschüttern. Da kommt also eine Zeit großer Erschütterung. Und wir leben in Zeiten großer Erschütterung. Jawohl, das wird gesagt. Gott wird diese Erde erschüttern. Und wir werden erschüttert sein. Und dann am Ende dieser Erschütterung steht dann größer, Vers 9, wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Also im ersten Teil richtet Gott den Blick nach oben, im zweiten Teil nach vorn. Ich möchte diesen eschatologischen Abschnitt zusammen mit der vierten Botschaft in 3 Wochen im letzten Teil dieser Predigtreihe ausführlicher betrachten. Jetzt nur ganz kurz so viel. Gott schenkt seinem Volk hier einen Perspektivwechsel. Gott zeigt uns, was aus dem kleinen Anfang des Heute einmal werden soll. Schon der Tempel im tausendjährigen Reich wird eine ganz andere Dimension haben. Hesekiel 40 bis 48. Und dann erst das himmlische Jerusalem auf der neuen Erde, wo die ganze Stadt dann dieser Tempel Gottes sein wird. Offenbarung 21, 22. Ja, und wie ist das jetzt bei uns? Auch wir dürfen beim Bau des geistlichen Tempels der Gemeinde in der Kümmerlichkeit unserer Ortsgemeinde wissen, dass der Leib des Christus einmal in einer unbeschreiblichen Schönheit und Herrlichkeit mit den Gliedern aller Jahrhunderte ohne Flecken und Runzeln vor dem Herrn stehen wird. Wir lesen das Epheser 5, 27, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe. Also kein Makel, kein Mangel, keine Einschränkung, nichts mehr, was die Herrlichkeit und die Schönheit und die Brauchbarkeit der Gemeinde noch einschränken könnte. Und diese Herrlichkeit der Gemeinde besteht dann in ihrer wesensmäßigen Christusgleichheit. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das kann man noch nicht sehen. Wir wissen aber, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Ihm gleich sein werden, nicht stellungsmäßig, aber in seiner Wesensherrlichkeit. Unvorstellbar, das geht über alles Denken hinüber. Überleg dir das, wenn Christus heute in dir wohnt, dann mit diesem Ziel, dass du einmal ihm gleich sein wirst, mit demselben Wesen erfüllt wie er. Und dann wird die Mühsal und Kleinheit des heutigen unscheinbaren Anfanges vergessen sein. Und in dieser Vorfreude lasst uns heute fröhlich ans Werk gehen, im Glauben. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. 2500 Jahre sind diese Predigten jetzt her, die du durch den Propheten Haggai hast ausrichten lassen. Und Herr, sie sind heute noch so aktuell wie damals. Sprechen hinein in unser Leben, unsere Situation, in unser Angefochtensein, in unsere Entmutigung, in unsere Ablenkung, in unsere Trägheit. Herr, danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Bitte mach dein Wort durch deinen Geist in uns lebendig. Erwecke unseren Geist, dass auch wir aufwachen und dass wir Mut und Freude und Kraft gewinnen, auch zur Tat, in deinem Tempel, in deiner Gemeinde zu arbeiten, uns einzubringen, in all der Kümmerlichkeit, in all dem Wissen um unser Nichts, an dem Wissen, dass du doch alles bist und dass du uns versprichst, dass du mit uns bist und dass das Wort, das du uns festgemacht hast und dein Geist, dass du die nicht wieder abziehst, sondern dass die in unserer Mitte bestehen bleiben. Danke, Herr, danke für die Riesenperspektive, die du uns gibst, auf die kommende Herrlichkeit. Ach Herr, erfülle uns mit dieser Freude, diesem Ausblick, dass wir heute schon erfüllt von dieser Freude fröhlich vorangehen. Herr, wir beten dich an. Danke. Amen.